Herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Mein Name ist Bianca und heute erzähle ich euch davon, wie mitten im Ersten Weltkrieg weit über 1000 Frauen ein gewaltiges Zeichen für den Frieden setzten. Es ist viel passiert, seitdem wir uns das letzte Mal gehört haben. Alles, was in der Welt so vor sich geht, insbesondere der Krieg gegen die Ukraine, geht natürlich auch an mir nicht spurlos vorüber, an euch bestimmt auch nicht. Und deshalb habe ich mir überlegt, was ich in dieser Folge machen kann, bin von meinem ursprünglichen Plan ein bisschen abgerückt, habe gedacht, vielleicht kann man eine Folge einstreuen, die vielleicht ein bisschen Inspiration gibt, hoffentlich auch ein bisschen Mut macht. Und deswegen möchte ich heute gerne über, wie ich in der Einführung schon gesagt habe, ein großes Zeichen für den Frieden sprechen, das 1500 Frauen im April 1915 in Holland, genauer gesagt in Den Haag, gesetzt haben. Die Rede ist vom Internationalen Frauenfriedenskongress. Dieser Internationale Frauenfriedenskongress, damals übrigens veranstaltet nur unter dem Titel Internationaler Frauenkongress, war wirklich eine eindrucksvolle Demonstration von Verhandlungsbereitschaft und Versöhnung. Stattgefunden hat er vom 28. April bis 1. Mai 1915. Und im Internet gibt's Bilder, die das Plenum dieser Veranstaltung zeigen. Eins davon ziert auch diese Folge hier. Und den Rest packe ich euch natürlich in die Shownotes. Wie übrigens auch mal wieder auch alle Literatur. Auf diesen Bildern sieht man zum Beispiel vorne ein Podium aus ca. 12 bis 15 Frauen aus den verschiedensten Ländern. Und dann gibt's Bilder von dem pickepackevollen Saal im Derentein in Den Haag. Man wollte damals zuerst im Friedenspalast tagen, aber der, so groß sein Konferenzsaal auch ist, erwies sich immer noch zu klein für die Anzahl an Frauen, die sich dafür angemeldet hatte. Es waren hauptsächlich Frauen aus den Niederlanden natürlich, weil die auch die kürzeste Anreise hatten. Es waren aber auch viele Frauen aus anderen neutralen Ländern dabei, wie zum Beispiel Schweden, eine ziemlich große US-amerikanische Delegation und es haben auch Frauen aus den kriegführenden Ländern teilgenommen. Wohlgemerkt nicht mit offiziellen Delegationen. Das war den offiziellen Verbänden dieser Länder zu heikel, zu den Punkten kommen wir später noch. Aber es gab einzelne Teilnehmerinnen, insgesamt 28 aus Deutschland. Es waren Belgierinnen dabei, es waren Britinnen dabei, weniger als geplant, aber die Gründe, die erzähle ich euch auch später noch. Keine Französinnen, was auch seine Gründe hatte. Aber wie gesagt, insgesamt waren es über 1500 Frauen. Schätzungen gehen sogar bis an die 2000, weil es auch Tagestickets gab, die wohl nicht gezählt wurden. Also für Frauen, die einfach nur reinkommen und zuhören wollten, ohne offizielle Delegierte zu sein. Ja, und da debattierten diese Frauen also 4 Tage lang über Frieden, darüber, wie Frieden hergestellt werden kann, was es strukturell braucht, um Frieden zu schaffen. Wohlgemerkt ging es nicht um so Sachen wie Schuldfragen und Reparationsforderungen, sondern es ging um Resolutionen, wie die Waffen zum Schweigen gebracht werden könnten. Die Forderungen, die die Frauen am Ende verabschiedeten, klingen für uns heute unglaublich modern. Sie forderten eine internationale Schiedsgerichtsbarkeit, ein Ende der Geheimdiplomatie, Nichtanerkennung aller besetzten Gebiete, das heißt ein Ende der Anerkennung von Eroberungen, eine demokratisch kontrollierte Außenpolitik, eine Gesellschaft der Nationen und ganz interessant auch das Frauenwahlrecht und Investitionen in Bildung. Beides als Faktoren, die ein friedliches Verhalten von Völkern untereinander begünstigen sollten. Unter diesen Frauen, die teilnahmen, waren namhafte Frauenrechtlerinnen. Aus Deutschland Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg sowie Helene Stöcker. Aus den Niederlanden die große niederländische Feministin Aletta Jacobs. Aus Ungarn Rosika Schwimmer. Die Österreicherin Rosa Mayreder war leider verhindert, aber sie hätte auch gerne teilgenommen. Und dann haben wir noch Namen wie Crystal McMillan aus Großbritannien. Die Kongresspräsidentin war die große amerikanische Pazifistin, Frauenrechtlerin und Pionierin der Sozialarbeit Jane Addams. Und ich könnte die Liste noch weiterführen. Da saßen also Frauen auf dem Podium nebeneinander aus Ländern, die Krieg gegeneinander führten. Frauen aus dem eigentlich neutralen Belgien, das ja von Deutschland zu Beginn des Krieges komplett überrannt worden war. Und ja, nach der Konferenz trugen diese Frauen ihre Forderungen in zahlreiche kriegführende wie auch neutrale Länder. Und was aus dieser Initiative wurde, das verrate ich euch natürlich auch zu Ende der Folge. Aber jetzt müssen wir uns natürlich erstmal damit beschäftigen, wie es überhaupt zu dieser Konferenz kommen konnte. Und damit müssen wir zuerst mal einen kleinen Ausflug in die Weltlage und damit auch in die Geschichte des Ersten Weltkriegs machen. 1915 befanden sich ja, wie ihr wisst, weite Teile Europas im Krieg miteinander. Die Kriegsgefahr, muss man dazu sagen, die hatte schon lange über Europa geschwebt. Weit, weit vor 1914. Es war in Europa schon gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu einem wahren Wettrüsten gekommen, was auch sehr viel mit dem kolonialen Wettlauf zu tun hatte, in der Zeit insbesondere zwischen Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Deutschland war in Sachen Kolonialismus ja relativ neu auf der Karte der großen Akteure, aber der Krieg von 1870-71 und die darauf folgende Gründung des Deutschen Reiches hatten aus einer ja vormals eigentlich unwesentlichen Macht namens Preußen einen potenziell gewichtigen Akteur auf der politischen Bühne Europas gemacht, und zwar ein Akteur, der auch durchaus koloniale Ambitionen hegte. Deutschland hatte zwar vergleichsweise weniger Kolonien als Großbritannien und Frankreich, aber wie gesagt, durchaus seine Ambitionen, und man ging auch mit großer Brutalität vor. Zu nennen sind da nur beispielhaft die gewaltsame Niederschlagung des Boxeraufstands in China und das Vorgehen mit dem daran anschließenden Völkermord an den Herero und Nama in Namibia, im damaligen sogenannten Deutsch-Südwestafrika. Aber es gab nicht nur Konflikte um Kolonien, auch innerhalb Europas gab es zahlreiche Konflikte zwischen den verschiedensten Ländern, die aufzuzählen ich euch jetzt mal erspare. Es waren wirklich so einige. Und so hatten sich schon länger viele Menschen die Sorge gemacht, dass es irgendwann mal einen wirklich großen Knall, sprich Krieg, geben würde. Einen Namen kennt ihr sicher, den der österreichischen Pazifistin Bertha von Suttner, die 1889 den Roman »Die Waffen nieder«, den ersten großen pazifistischen Roman der Literaturgeschichte, geschrieben hatte. 1891 wurde auch mit ihrer maßgeblichen Initiative die Österreichische Gesellschaft der Friedensfreunde gegründet. Auch in Deutschland gründete sich eine Friedensgesellschaft, die sogenannte Deutsche Friedensgesellschaft von 1892. Und auch in vielen anderen Ländern gab es ähnliche Initiativen. Diese Friedensbewegungen waren auch schon international miteinander vernetzt. So gab es 1899 und 1907 bereits in Den Haag große Friedenskonferenzen. Da hatten allerdings die Frauen noch eher wenig zu sagen. Es wird gesagt, dass selbst Bertha von Suttner 1899 auf der Tribüne Platz nehmen musste. Bertha von Suttner bekam dann 1905 auch den relativ neu gestifteten Friedensnobelpreis. Zudem hatte sie einst selbst die Idee gehabt. 1901 war der das erste Mal verliehen worden. Und Alfred Nobel, der Stifter, hätte eigentlich ganz gerne gesehen, dass Bertha von Suttner den allerersten Friedensnobelpreis schon bekommt. Aber er war kurz vor der Vergabe verstorben und das Komitee hat dann wohl anders entschieden. Und Bertha von Suttner musste noch einige Runden warten. Ja, was neben dem Wettrüsten und dem allgemeinen Militarismus der Zeit die Situation auf dem Kontinent so gefährlich machte, war dann auch noch eine hochkomplizierte Bündnissituation, die sich aus den verschiedenen Konflikten ergeben hatte. Und so hatten wir am Ende auf der einen Seite um das Jahr 1914 rum die sogenannte Entente aus Russland, Frankreich und Großbritannien. Und auf der anderen Seite, oder sprich geografisch gesehen eigentlich sogar mittendrin, den sogenannten Dreibund aus Deutschland, Österreich, Ungarn und Italien. Was gerade bei diesen Ländern und insbesondere Deutschland dazu führte, dass man sich von der Entente, also von dem anderen Bündnis, geradezu umzingelt fühlte, was das Gefühl der Bedrohung auch noch ein bisschen verstärkte, zumal man wirtschaftlich und militärisch diesen Ländern auch ganz eindeutig unterlegen war. Nur hätte man jetzt sagen können, dass vielleicht eine etwas geschicktere Diplomatie und ein bisschen weniger muskulöses Auftrumpfen da vielleicht geholfen hätte im Zusammenleben mit den anderen Ländern, aber das war wohl nicht unbedingt die Strategie, mit der man bei Kaiser Wilhelm II. Und seiner Entourage auf großes Gehör gestoßen wäre. Vieles von dem, was ich euch jetzt erzähle, das kennt ihr vielleicht noch aus dem Schulunterricht, wobei ich jetzt ehrlich gesagt sagen muss, dass bei mir selber aus der damaligen Zeit da nicht viel hängen geblieben ist, weil der Schulunterricht hauptsächlich aus Lesen und Reproduzieren von trockenen Fakten bestand. Aber vielleicht erinnert ihr euch auch so noch an den Auslöser des Ersten Weltkriegs. Das war das Attentat auf den österreichischen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau in Sarajevo am 28. Juni 1914. Der Attentäter war ein serbischer Nationalist namens Gavrilo Princip. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen korrekt ausgesprochen. Und ja, dieses Attentat war unmittelbar eigentlich sogar für die damaligen Machthabenden kein Anlass, aus dem man jetzt sofort einen Krieg angefangen hätte. Aber im Verlauf des Juli 1914, also der sogenannten Juli-Krise, schaukelten sich die Dinge zunehmend hoch. Das lag auch an Österreichs Forderungen an Serbien, die als Provokation verstanden wurden und das sicherlich auch waren. Österreich-Ungarn stellte Serbien letztlich ein Ultimatum, in dem Serbien quasi vorgeschrieben wurde, wie mit den Hintermännern des Attentats umzugehen sei. Sonst würde das als Kriegsgrund begriffen. Und es war eigentlich von vornherein relativ klar, dass Serbien sich so weit in seine inneren Angelegenheiten nicht würde reinreden lassen. Also folgte prompt die Kriegserklärung Österreich-Ungarns an Serbien am 28.07.1914. Und Serbiens Bündnispartner Russland war nun voll und ganz bereit, Serbien zu unterstützen und begann zwei Tage später, wohl zur großen österreichischen Überraschung, doch tatsächlich mit der Mobilmachung. Und damit war dann auch klar, dass Deutschland in den Krieg würde eintreten müssen, nämlich als Bündnispartner Österreich-Ungarns. Am 1. August erklärte Kaiser Wilhelm II. Russland dann den Krieg und am gleichen Tag begann dann auch Frankreich mit der Mobilmachung als Bündnispartner von Russland. Und damit war Deutschland jetzt in der Lage, die es absolut hatte vermeiden wollen, nämlich einen Krieg im Osten und einen im Westen zu haben. Und es war völlig klar, dass man das nicht lange durchhalten würde. Also machte man einen Plan, beziehungsweise man hatte einen Plan schon in der Schublade, den sogenannten Schliefenplan, wohlgemerkt schon von 1905, wo man ein solches Szenario bereits vor Augen hatte. Das muss man sich irgendwie mal vorstellen. Also man hat dieses Szenario vor Augen, dass man rechts und links einen Krieg haben könnte und tut trotzdem nicht alles, was in seiner Macht steht, um dieses Szenario zu verhindern, sondern macht sich dann eben einen Plan, wie das Ganze zu gewinnen sein könnte. Und ja, da war das Ziel, eben zunächst Frankreich zu besiegen, weil man davon ausgeht, dass Russland ein bisschen länger braucht, bis die Truppen alle in den Westen von Russland aus gesehen verlegt sind, sodass man also von deutscher Sicht aus zunächst Frankreich besiegen würde und dann die Truppen frei hätte, um die dann Richtung Osten zu verlegen. Und das war dann eben so geplant, dass die deutschen Truppen von Norden durch die Normandie marschieren sollten und dann quasi von hinten, also von Westen raus, Frankreich sozusagen in die Zange nehmen sollten. Und das wurde im August 1914 auch genauso in Angriff genommen. Nur auf dem Weg von Deutschland nach Nordfrankreich befinden sich ja drei Länder namens Belgien, Niederlande und Luxemburg. Und diese Länder waren sicher aus sehr, sehr guten Gründen politisch neutral. Trotz dieser Neutralität verlangte Deutschland von Belgien, dass deutsche Truppen da einfach so durchmarschieren dürften, was natürlich überhaupt nicht im belgischen Sinne war. Deutschland hat es trotzdem gemacht. Und diese Verletzung der Neutralität eines Landes rief dann noch eine Nation auf den Plan, nämlich Großbritannien, als Belgiens sogenannte Garantiemacht. Großbritannien, kurz zur Erinnerung, war wirtschaftlich ein sehr starkes Land, eine imperiale Großmacht mit einer Flotte, die durchaus in der Lage war, eine Seeblockade gegen Deutschland einzurichten und damit auch wichtige Handels- und Versorgungsrouten zu kappen und das auch eine ganze Zeit lang durchzuhalten. Ja, und das ist also die grobe geopolitische Lage in Europa, in der wir uns im Spätsommer 1914, also zu Kriegsausbruch, befinden. So, und jetzt müssen wir mal einen kleinen Schnitt machen. Wir haben ja jetzt gerade sehr viel über Männerpolitik gesprochen. Und da ist die Frage natürlich, was war denn mit den Frauen spezifisch? Woher kamen die Frauen, die sich im April 1915 zu diesem Frauenfriedenskongress versammelten? Die Antwort ist, die kamen aus der Frauenbewegung. Und ja, wer schon eine Weile zuhört, weiß, die Frauen Europas und Nordamerikas, die hatten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schon begonnen, sich zu organisieren und gemeinsam für ihre Rechte zu kämpfen. Nicht alle zusammen, wohlgemerkt, da gab es Klassengegensätze, die dazu führten, dass Proletarierinnen oder besser gesagt Sozialdemokratinnen und Frauen aus dem sogenannten bürgerlichen Lager eher getrennte Wege in der Organisation gingen, aber auch getrennt mit natürlich immer wieder punktueller Zusammenarbeit hatten die Frauen bis zu den 1910er Jahren schon eine ganze Menge erreicht. Bisschen was dazu habe ich euch auch schon erzählt in der Folge von Olympe bis Helene, Streifzug durch 100 Jahre Frauenbewegung. Da habe ich euch gesagt, was die Frauenbewegung bis 1899 so alles erreicht hatte, zumindest in Deutschland. Eine separate Folge zur Frauenbewegung bis 1914 ist gerade in Planung. Deshalb hier nur ganz kurz. Also angefangen hatte es zunächst mal mit Fragen von Bildung und Ausbildungsmöglichkeiten für Mädchen und Frauen und mit dem Kampf gegen die eigentlich überall bestehende Geschlechtsvormundschaft, also der Vormundschaft von Männern über Frauen. Der Kampf ging mittlerweile in vielen Ländern um 1914 schon in sein siebtes Jahrzehnt. In den USA hatte die organisierte Frauenbewegung in den 1840ern ihren Anfang genommen mit der sogenannten Seneca Falls Convention. 1849 begann Luise Otto Peters in Deutschland ihre sogenannte Frauenzeitung herauszugeben. 1856 schrieb Fredrika Bremer den ersten feministischen Roman Schwedens. Und das sind nur drei ganz kleine Beispiele dafür, wie viele Meilensteine es in vielen Ländern um jene Zeit frauenpolitisch gegeben hat. Die Frauen organisierten sich zunächst auf nationaler Ebene, aber sie merkten auch relativ schnell, dass internationale Vernetzung wichtig war, weil sie alle gemeinsame Anliegen hatten und einen gemeinsamen Kampf am besten gemeinsam führten. So gründete sich unter anderem 1888 der Weltfrauenrat oder, wie es englisch heißt, International Council of Women. Das heißt, Wir hatten Frauenbewegungen, die international auch wirklich gut vernetzt war. Gleiches galt natürlich für die Sozialistinnen, die innerhalb der auch sehr gut international vernetzten Sozialdemokratie ihre eigenen Frauenkonferenzen und Organisationen hatten. Ein heißes Thema für Frauen war natürlich immer das Stimmrecht. Das war zu Anfang, also noch im 19. Jahrhundert, in den Frauenbewegungen nicht das bestimmende Thema, weil es zuerst mal andere Baustellen zu beackern gab. Einige habe ich euch ja eben gerade genannt. Aber so um 1900 nahm das Ganze an Fahrt auf. Gerade in Deutschland, da wurde 1902 der erste Stimmrechtsverein gegründet, und zwar durch Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg, die den regelmäßig Hörenden hier ja auch schon ein Begriff sind. Natürlich haben auch andere Länder Stimmrechtsvereine gegründet, teilweise schon sehr viel früher. Und die schlossen sich auch wiederum international zusammen. So wurde 1904 in Berlin im Rahmen eines Kongresses des Weltfrauenrats der Weltbund für das Frauenstimmrecht gegründet. Das ging zurück auf maßgebliche Initiative amerikanischer Stimmrechtlerinnen. Die Amerikanerin Carrie Chapman Catt wurde dann auch Präsidentin dieses Verbands, was sie bis zu ihrem Tod auch blieb. Und dieser Weltbund für das Frauenstimmrecht, der ist sehr wichtig auch für diese Konferenz hier. Der war nämlich nicht Ausrichterin der Konferenz, hat sich auch offiziell zurückgehalten und noch nicht mal eine offizielle Delegation geschickt. Aber sein Verbandsorgan, die Zeitschrift Jus Suffragii, die auf Englisch erschien, die war ein sehr, sehr wichtiges Forum für die vorbereitenden Arbeiten zu diesem Kongress. Und das war folgendermaßen gekommen. Der Weltbund für das Frauenstimmrecht führte alle 2 Jahre einen großen internationalen Kongress durch. Die letzten waren zum Beispiel gewesen 1909 in London, 1911 in Stockholm und 1913 in Budapest. Im Juni 1915 sollte dann Berlin dran sein. Die Vorbereitungen unter der Leitung der Präsidentin des Deutschen Verbands fürs Frauenstimmrecht, Marie Stritt, die waren auch schon in vollem Gange. Aber der Ausbruch des Kriegs verhinderte diese Konferenz. Marie Stritt informierte am 19. September 1914 die Präsidentin des Weltbunds fürs Frauenstimmrecht, Carrie Chapman Catt, dass sie die Einladung für Berlin zu ihrem sehr, sehr großen Bedauern zurückziehen musste. Sie schrieb, wie schwer ihr das fiel und dass die Frauen tatsächlich schon begeistert mit der Vorbereitung angefangen hätten. Und obwohl Marie Stritt zu dem Zeitpunkt noch hoffte, dass der Krieg bis Juni 1915 vielleicht zu einem Ende gekommen sein könnte, wäre es doch nicht möglich, die Vorbereitungen zu Ende zu führen, zumal die Frauenbewegungen jetzt im Krieg mit anderen Herausforderungen konfrontiert waren. Welche das waren, dazu kommen wir später noch. Am 30. Oktober antwortete Carrie Chapman Catt mit großem Verständnis und auch mit sehr warmherzigen Worten. Sie schrieb, dass die große internationale Sache nun ruhen müsse, bis der Krieg vorbei sei und dass die Frauen dann wieder irgendwo zusammenfinden würden. Denn sie schrieb, dass sie überzeugt sei, dass die Frauen, die so lange zusammengearbeitet hätten, den Krieg nicht zwischen sich kommen lassen würden und nach dem Krieg zu gegebener Zeit auch wieder genauso zusammenarbeiten würden, wie sie es vorher auch immer getan hätten. Es gab allerdings auch Frauen, die nicht der Meinung waren, dass während des Kriegs alle internationale Arbeit ruhen müsse. So schrieben am 24. November, also 3,5 Wochen nach dem Brief von Carrie Chapman Catt, Aletta Jacobs und Rosa Manus aus den Niederlanden an die Präsidentin, dass sie es wichtig fänden, doch eine internationale Zusammenkunft abzuhalten, und boten die Niederlande als neutrales und für alle Parteien wohl eher leicht zu erreichendes Land an. Aletta Jacobs und Rosa Manus waren die Sekretärinnen des Nationalen Ausschusses für internationale Angelegenheiten des Niederländischen Frauenstimmrechtsverbands. Und das sind zwei ganz, ganz faszinierende Persönlichkeiten, die ich euch jetzt in einer kurzen Klammer erstmal kurz vorstellen möchte, bevor wir weitermachen. Die drei Briefe übrigens, die ich eben erwähnt habe, die sind nachzulesen, alle in der Dezemberausgabe der Zeitschrift Jus Suffragii. Also zunächst Aletta Jacobs, Jahrgang 1854 und zu dem Zeitpunkt, als sie diesen Brief schrieb, damit 60 Jahre alt. Aletta Jacobs war es als Mädchen im Mädchenpensionat offenbar zu langweilig. Deswegen machte sie als Tochter einer jüdischen Ärztefamilie zunächst eine Ausbildung zur Damenschneiderin und lernte nebenher zu Hause von den Eltern noch Deutsch, Französisch, Griechisch und Lateinisch. Ihr medizinisches Interesse war schon sehr früh erwacht. Wie gesagt, der Vater war Arzt. Frauen durften aber in den Niederlanden noch nicht studieren. Und deswegen wurde Aletta Jacobs auf Anraten eines Freundes der Familie zunächst pharmazeutische Assistentin. Da erwarb sie ein Ausbildungsdiplom und mit dem wurde sie dann ausnahmsweise 1871 doch zum Studium zugelassen. Sie war nicht die erste Frau an einer niederländischen Universität, das war Anna Maria von Schürmann noch einige Jahre vor ihr, die allerdings den Vorlesungen nur hinter Gardinen folgen durfte. Ich glaube, es war sogar im 17. Jahrhundert bereits. Ja, 1879 promovierte Aletta Jacobs dann in Groningen im Fach Medizin, bildete sich in England noch weiter und ließ sich bald darauf mit einer eigenen Praxis in Amsterdam nieder. Diese Praxis führte sie mit durchaus feministischem Anspruch, gab Kurse und auch Sprechstunden zur Empfängnisverhütung und sie behandelte Frauen mit wenig Geld, darunter sehr viele Prostituierte, auch kostenfrei. 1892 heiratete sie dann ihren langjährigen Lebensgefährten Karel Viktor Gerritsen. Aber sie behielt ihren Geburtsnamen, was für die damalige Zeit ein sehr, sehr ungewöhnlicher Schritt war. Und Aletta Jacobs Mann unterstützte den Aktivismus seiner Frau auch offenbar vollumfänglich. 1903 wurde Aletta Jacobs dann Vorsitzende des Niederländischen Vereins für Frauenstimmrecht, engagierte sich dann während des Ersten Weltkriegs auch für den Frieden, blieb immer engagiert für das Recht von Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung und reproduktive Selbstbestimmung und starb im Jahr 1929. Rosa Manus war einige Jahre jünger, sie ist Jahrgang 1881, entstammte auch einer großbürgerlichen jüdischen Familie. Und sie war unter anderem auch feministische Archivgründerin. Sie hat nämlich 1935 mit ihren Mitstreiterinnen Johanna Naber und Willemijn Postumus van der Groot das Internationale Archiv der Frauenbewegung gegründet, das heute noch als Adria Kennis Institut voor Emancipatie en Frauengeschiedenis, entschuldigt mal Niederländisch, existiert. Zwischenzeitlich war es übrigens mal nach Aletta Jacobs benannt, aber im Zuge einer Fusion ist dieser Name offenbar dann wieder verschwunden. Ja, Rosa Manus war jüdische Pazifistin, hatte immer internationale Kontakte gehabt, stand natürlich auch dem Nationalsozialismus kritisch gegenüber. In den 1930er Jahren hatte sie unter anderem Informationen an jüdische Frauenorganisationen in den USA weitergeleitet. Und so wurde sie 1941 von der Gestapo verhaftet und in Ravensbrück interniert und es ist zu vermuten, dass sie im März 1942 in Bernburg ermordet wurde. Ja, und diese beiden Frauen, also Aletta Jacobs und Rosa Manus, hatten mit einem Schreiben vom 24. November 1914 dazu aufgerufen, trotz Krieg einen internationalen Kongress abzuhalten, natürlich ohne Festlichkeiten, dafür aber in den Niederlanden als neutralem Land. Das stieß allerdings bei den Verbänden nicht auf Gegenliebe. Die Präsidentin des Dachverbands der britischen Frauenstimmrechtsvereine, NUWSS, Millicent Garrett Fawcett, erteilte in der Januar-Ausgabe von Youssoufra.de dem Ansinnen von ihrer Warte aus eine Absage. Sie schrieb, dass viele Frauen wegen Reisebeschränkungen nicht kommen könnten, aber das sei gar nicht der Hauptgrund. Andererseits sei es tatsächlich nun mal auch so, dass sich im Krieg jede Nation im Recht und von den anderen bedroht fühlte und dass dadurch zwangsläufig der Internationalismus gerade in den kriegführenden Nationen in diesen Zeiten stark leiden würde. Und so sehr man doch an die internationale Sache glauben würde, so sei es doch nicht an der Zeit dafür, die Frauen kriegführende Nationen zusammenzubringen. Wenn man das versuchte, sagte sie, könne das eigentlich nur im Desaster enden. Die anderen offiziellen Verbände der anderen kriegsführenden Länder, die verhielten sich ähnlich ablehnend. Dazu muss man aber auch wissen, dass die Frauenverbände der kriegführenden Länder fast alle auf so eine Art Kriegsbetrieb umgestellt hatten. In Deutschland hatte die Vorsitzende des Bundes Deutscher Frauenvereine, Gertrud Bäumer, zu Kriegsbeginn den sogenannten Nationalen Frauendienst ins Leben gerufen. In anderen Ländern gab es ähnliche Initiativen. Die Situation war ja die, dass in den kriegführenden Ländern ziemlich plötzlich die Männer weg waren und damit erstens Personal fehlte, das kritische Infrastruktur bediente. Wir erinnern uns, Frauen hatten wenig Berufschancen. Die meisten Jobs wurden von Männern erledigt und die waren nun mal plötzlich weg. Und damit fiel zweitens auch der Ernährer in der Familie weg, ohne dass aber gleichzeitig der Staat schon parat stand, um zum Beispiel Sozialleistungen oder Ausfallleistungen zu zahlen. Das heißt, Frauen mussten in großem Stile arbeiten gehen, hatten aber gleichzeitig meistens ja auch noch Kinder, die in der Zeit dann unversorgt waren. Und insbesondere in den überfallenen Ländern, also insbesondere Belgien und Frankreich, die von Deutschland überfallen worden waren, kam dann noch die Versorgung von Kranken und Verwundeten hinzu. Und überall dort sprangen die Frauenbewegungen ein. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens hatte die Frauenbewegung ja, ich habe es kurz skizziert, einen Organisationsgrad erreicht, der es den Frauen einfach möglich machte, insbesondere die bürgerlichen Frauen, also die nicht berufstätigen, gut situierten, schnell zu aktivieren. Und da ging das jetzt wohlgemerkt nicht darum, Pulswärmer und Schals zu stricken, womöglich auch noch unentgeltlich und damit Arbeiterinnen auch die Lohnarbeit wegzunehmen, sondern es ging darum zu organisieren, Beratungsstellen, Stellenvermittlung zu betreiben und so weiter. Das passierte in Deutschland übrigens in einem vorher in diesem Ausmaß absolut ungekannten Schulterschluss mit den Sozialdemokratinnen. Da ist insbesondere Luise Zietz zu erwähnen, über die Kollegin Laura Baumgarten alias Frau Abgeordnete eine ganz wunderbare Podcast-Folge aufgenommen hat. Das heißt, die Frauen waren eingesprungen, um Not zu lindern, um Löcher zu stopfen und all das hat Kapazitäten gebunden, die dann anderswo fehlte. Und selbstverständlich war es auch so, dass gerade so eine Kriegssituation den Frauen auch so ein bisschen das Gefühl vermittelte, naja, jetzt Stimmrechtsforderungen zu stellen, ist jetzt vielleicht auch gerade nicht so unbedingt der Moment. Dennoch versprachen sich die Frauen natürlich etwas von diesem Engagement, was sie hier unter Beweis stellten. Also ihr Organisationstalent und das Engagement für die nationale Sache, das sie hier zeigten. Das erhofften die Frauen sich natürlich nach dem Krieg dann auch Früchte tragen. Und natürlich kleideten sie ihr Engagement auch in die Rhetorik ihrer Zeit. Gut, manche vielleicht ein bisschen mehr als andere. Ich nenne da Gertrud Bäumer vielleicht, die sehr zum nationalen Pathos neigte und mit dem Begriff der Heimatfront gleich ziemlich hochgriff. Aber es ist eben ganz eindeutig, dass die Frauen ihr Engagement tatsächlich auch als Dienst an der jeweiligen nationalen Sache begriffen. Ohne wohlgemerkt, dass ihre grundsätzlichen internationalen Überzeugungen darunter litten. Denn die Frauen waren sich alle mehr oder weniger einig, dass der Internationalismus nur bis auf die Zeit nach dem Krieg aufgeschoben, aber keineswegs aufgehoben sei. Und das gilt sogar für die ziemlich nationale Töne schwingende Gertrud Bäumer, die nach dem Krieg Völkerbundsdelegierte wurde. Ich habe das jetzt ein bisschen ausführlicher gehalten, da diese Frage von Teilnahme versus Nichtteilnahme am Frauenfriedenskongress oft ein bisschen verkürzt dargestellt wird. Da wird manchmal so ein Gegensatz aufgemacht zwischen, überspitzt gesagt, ein paar aufrechten Pazifistinnen einerseits und dem nationalistischen Rest andererseits. Und das allerdings wird der Komplexität der Situation nicht gerecht. Und es wird auch den Gratwanderungen nicht gerecht, die den Frauen, spezifisch denen, die in den Verbänden organisiert waren und dort prominente Posten hatten, abverlangt wurden. Und das waren nun Gratwanderungen, denen sich Frauen wie zum Beispiel Lida Gustava Heimann, Anita Augsburg und Helene Stöcker einfach auch ein Stück weit entziehen konnten, weil sie nicht in diesen Positionen waren. Und so ein Gegensatz wird auch Leuten wie zum Beispiel Marie Stritt nicht gerecht, die auch der Meinung war, es sei jetzt nicht an der Zeit für einen internationalen Kongress, die aber nun wirklich alles andere als eine glühende Nationalistin war. Interessanterweise war sie die Vorgängerin von Gertrud Bäumer als Vorsitzende des Bundesdeutscher Frauenvereine gewesen, wurde dann aber abgesetzt bzw. nicht wiedergewählt, weil sie der Mehrheit dort als zu radikal bzw. zu links galt. Hatte übrigens mal ein großes Werk der feministischen Ökonomin Charlotte Perkins Gilman ins Deutsche übersetzt mit dem Titel Women and Economics. Und Charlotte Perkins Gilman war eine amerikanische Frauenrechtlerin, die durchaus auch mit den sozialistischen Frauenrechtlerinnen sympathisierte. Also das nur, um so ein bisschen ein Gefühl dafür zu vermitteln, wie komplex hier die Gemengelage war. Und dass man sich sicherlich zu den unterschiedlichen Frauenrechtlerinnen sehr unterschiedlich stellen kann, dass es aber tatsächlich ein bisschen verkürzt wäre, die Frauen oder auch ihr Engagement nach der Teilnahme bzw. Nichtteilnahme am Friedenskongress zu bewerten. Ja, von dieser Skepsis bzw. Ablehnung der Verbände ließen die teilnahmewilligen Frauen sich aber natürlich nicht abhalten. Einige Frauen waren Aletta Jacobs Aufruf gefolgt und darunter wiederum einige, wie Crystal McMillan aus Schottland und die beiden Deutschen Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann, die hatten mit Aletta Jacobs ohnehin auch schon im Vorfeld Kontakt gehabt und waren somit an den Vorbereitungen ja auch direkt beteiligt gewesen. Und so wurde ein Vorbereitungstreffen angesetzt, und zwar für den 12. und 13. Februar 1915 in Amsterdam. Dieses Vorbereitungstreffen erwähnt auch Lida Gustava Heimann in ihren Memoiren Erlebtes, Erschautes. Da schreibt sie, endlich kamen am 12. und 13. Februar 1915 Frauen in Amsterdam zur Vorbesprechung der Einberufung eines Frauenkongresses gegen den Krieg zusammen. Und dann geht's weiter, nach Überwindung von Reise, Pass und sonstigen Schwierigkeiten gelang es vier belgischen, vier deutschen und fünf englischen Frauen nach Amsterdam zu kommen. Somit waren beide Seiten der Kriegsführenden und die neutralen Länder durch Holland auf dieser vorbereitenden Konferenz vertreten. Die Namen der Frauen hat sie in dieser Passage auch genannt, die habe ich jetzt in dem Zitat eben mal rausgekürzt. Ja, die Frauen einigten sich also auf ein vorläufiges Programm für die Konferenz und auf Resolutionsentwürfe, die auf dieser Konferenz zu besprechen seien. Denn am Ende, das war den Frauen klar, sollte ein Dokument stehen mit einem ganz konkreten Katalog von Forderungen und Vorschlägen, der dann auch publik gemacht werden konnte und idealerweise dann auch in die verschiedenen Länder getragen werden sollte. Was man sicherlich auch nicht unterschätzen sollte, ist der emotionale Wert dieses Vorabtreffens und auch der Konferenz selbst. Das machte den Frauen einfach großen Mut, einander zu sehen. Und es trug auch dazu bei, menschliche Kontakte aufrechtzuerhalten. Lida Gustava Heimann schreibt zum Beispiel von der Begegnung mit den Belgierinnen. Die Belgierinnen waren ja traumatisiert eigentlich durch den deutschen Einmarsch, mit dem eigentlich niemand gerechnet hätte. Ich meine, Belgien war ja neutral. Und für diese Frauen scheint die Geste sehr, sehr wichtig gewesen zu sein. Gerade in Lida Gustava Heimann und Anita Augsburg zwei deutsche Frauen zu erleben, die sich eben nicht scheuten, sich von Deutschlands Brutalität in Belgien und überhaupt von dem ganzen Krieg zu distanzieren. Ja, und nach diesem Vorabtreffen ging alles ganz schnell. Im März gingen die Einladungen raus. Also am 1. März wurde das Ganze in Jus Suffragii publik gemacht. Und am 28. April sollte das Ganze schon steigen. Nun hatte aber für die Herausgeberin von Jus Suffragii und damit den Weltbund für das Frauenstimmrecht der Kongress in der Märznummer der Zeitschrift Jus Suffragii so viel Raum eingenommen, dass Carrie Chapman Catt, also die Präsidentin des Weltbunds, im April nochmal eine Klarstellung veröffentlichte, dass es sich hierbei nicht um eine offizielle Veranstaltung des Weltbunds handelte. Und die britischen, deutschen und französischen Stimmrechtsverbände machten auch klar, dass sie keine Delegationen schicken würden. Es kam dann in den folgenden Nummern noch zu einer ziemlich lebhaften Debatte über diesen Kongress. Einerseits hat Jus Suffragii immer die Konferenznachrichten veröffentlicht, andererseits aber auch die Kritik an der an dem Kongress. Die Französinnen zum Beispiel lehnten das Ansinnen scharf ab, kritisierten auch die Frauen neutraler Länder unverblümt dafür, dass sie die Frauen aus den kriegführenden Ländern überhaupt nicht erst gefragt hätten. Was jetzt nicht so ganz stimmt, weil Lida Gustava Heimann, Crystal McMillan und Anita Augsburg kamen ja alle auch aus kriegführenden Ländern. Aber womit sie schon recht hat, ist, dass die Verbände nicht einbezogen wurden. Die Union Française pour le Suffrage des Femmes, also der französische Stimmrechtsverband, hielt erstens den Zeitpunkt für schlecht gewählt und zweitens zwar den Wunsch nach einem unmittelbaren Frieden für die neutralen Länder jedenfalls für verständlich, aber für komplett naiv, da sie sagten ja, Frankreich will eigentlich zuerst mal wieder befreit sein, bevor man hier überhaupt von Frieden sprechen kann. Außerdem kritisierten die Französinnen, dass auf dem Kongress die Schuldfrage ausgeklammert werden sollte. Das würde für die Französinnen eine Debatte absolut unmöglich machen. Nur die Schuldfrage zu thematisieren, wäre nun wiederum gerade für die Frauen aus Deutschland ein absolutes No-Go gewesen, die sich ja dann in einer ziemlich unmöglichen Situation befunden hätten, nämlich dass sie quasi ihre eigenen Regierung im Ausland auf einer internationalen Konferenz hätten in den Rücken fallen müssen. Und egal, was die Frauen nun selbst empfunden hätten, und viele fühlten sich ja nun tatsächlich bedroht und hatten das Gefühl, dass sie gar keinen Angriff, sondern einen Verteidigungskrieg führten. Also egal, was sie selbst empfunden hätten, hätten sie ja immer noch eventuell nach deutschem geltenden Recht in diesem Falle Verrat begangen. Diese Befürchtung war aber wahrscheinlich eher nicht der Grund für Gertrud Bäumers auch recht scharfen Tonfall den Veranstalterinnen gegenüber und dann auch noch für den Beschluss, den der Vorstand des Bunds Deutscher Frauenvereine fasste, dass eine Teilnahme an diesem Kongress mit einem Amt oder Mandat im Rahmen des Bunds Deutscher Frauenvereine absolut unvereinbar sei. Ein Mitglied im Vorstand des Bunds Deutscher Frauenvereine hat übrigens im Nachhinein bedauert, sich an diesen Unvereinbarkeitsbeschluss gehalten zu haben und nicht nach Den Haag gefahren zu sein, obwohl sie es gerne getan hätte, nämlich die große Frauenrechtlerin und Sozialreformerin Alice Salomon. Die internationalen Verbände sahen es übrigens ähnlich wie die nationalen Verbände der kriegsführenden Länder. Weder der Weltbund für das Frauenstimmrecht noch der Internationale Frauenrat nahmen an der Konferenz teil bzw. erklärten sich bereit, offizielle Delegationen zu schicken. Das war aber nun nicht so, als wären die Frauen tatsächlich selber im Kriegsmodus gewesen. Ganz das Gegenteil war der Fall. Also auch die Frauen der kriegführenden Länder schickten insbesondere über Jus Suffragii offene Briefe der Verständigung aneinander. Oder wie im Fall der Französinnen, die ja wohlgemerkt den Krieg im eigenen Land hatten, wo die Deutschen einmarschiert waren, ließen sie doch zumindest durchblicken, dass sie voll und ganz bereit waren und hinter der Idee standen, nach dem Krieg wieder die Hände einander auszustrecken. Also alle Verbände schienen sich einig, nach dem Krieg machen wir weiter. Im Moment haben insbesondere die Frauen in den kriegführenden Ländern eben anderes zu tun. So war dieser Kongress also eine Initiative einzelner Frauenrechtlerinnen, aber dennoch maßgeblich organisiert von führenden Akteurinnen des niederländischen Frauenstimmrechtsverband. Und das Organisationskomitee, wie auch die Delegationsleiterin der teilnehmenden Nationen und die teilnahmewilligen Frauen selbst, die hatten mit der Vorbereitung einiges zu tun. Denn wie angedeutet, war der Vorlauf ja extrem kurz. Und zudem war es auch noch alles andere als einfach zu organisieren, in die Niederlande anreisen zu können. Es gab alle möglichen Reisebeschränkungen, die sich auch von Tag zu Tag ändern konnten. Die Sicherheitssituation konnte sich ändern. Die Frauen brauchten Pässe, die mindestens in den kriegführenden Nationen zuerst mal ausgestellt werden mussten. Ja, und dann war nicht klar, ob Züge oder Schiffe fahren würden oder ob die Ausreise kurzfristig sogar noch verboten würde. Und so waren auch viele der Delegationen deutlich kleiner, als die Frauen es sich selber erhofft hatten. Die Britinnen wollten mit 180 Frauen anreisen, aber nur 20 bekamen Pässe. Und die konnten noch nicht mal anreisen, weil kurzfristig der Schiffsverkehr zwischen England und Holland eingestellt wurde. Das heißt, es nahmen insgesamt nur 3 Frauen aus Großbritannien teil. 2 davon befanden sich bereits in den Niederlanden, nämlich Crystal McMillan und Kathleen Courtney. Und eine hatte sich in den USA befunden und war gemeinsam mit der amerikanischen Delegation auf dem Dampfer Nordam herübergekommen. Das war Emmeline Pethick Lawrence. Die Amerikanerin unter Führung von Delegationsleiterin Jane Addams, die übrigens später den Friedensnobelpreis zugesprochen bekam, die kamen mehr oder weniger kollektiv auf diesen besagten Dampfer Nordam. Und da gibt es einen sehr schönen Bericht der Kongressteilnehmerin, Pazifistin und ebenfalls späteren Friedensnobelpreisträgerin Emily Green Balch über diese Überfahrt. Steht in dem kleinen Sammelbändchen Women at the Hague. Das ist kostenlos verfügbar im Internet. Da habe ich euch den Link in die Shownotes reingeschrieben. Emily Green Balch schreibt, wie die Frauen über Resolutionsentwürfe und Vorschläge diskutierten, unter anderem auch einen Vorschlag über verbindliche Schlichtung, den eine Pazifistin aus Wisconsin mitentwickelt hatte. Ja, und dann schreibt sie, wie plötzlich ganz kurz vor Rotterdam das Schiff einfach stoppte. Und so stand es da. 4 Tage lang. Ohne Angabe von Gründen. Unbestätigten Gerüchten zufolge könnte die Präsenz der Frauen auf dem Schiff etwas damit zu tun gehabt haben, aber wie gesagt, das ist alles nicht belegt. Klar ist nur, dass es irgendwann ganz spontan, nachdem die Botschaft den Frauen per Telegramm mitgeteilt hatte, dass man leider nichts für sie tun könne, das Schiff dann doch durchgelassen wurde. Und ich glaube, das kann man sich bildlich ungefähr so vorstellen, dass am Dienstag, den 27. April, am frühen Nachmittag über 40 amerikanische Frauen ziemlich ungeduldig an der Passkontrolle standen, dann in Windeseile zum Hospitality Desk der Konferenz rasten, wo sie von den niederländischen Gastgeberinnen dann auf ihre Hotels verteilt wurden, damals schnell Katzenwäsche machten, sich in frische Klamotten schmissen und dann mit quietschenden Reifen am deren Teil, also am Veranstaltungsort, ankamen, gerade rechtzeitig zur Eröffnung der ersten Abendsitzung. Aus Deutschland waren 28 Frauen angereist, aus Belgien 5 mit einem Tag Verspätung, die im Saal mit stehenden Ovationen begrüßt wurden. Und übrigens ganz interessant, so vehement deutsche Behörden einige Frauen daran gehindert hatten, zur Konferenz zu fahren, so war es so gewesen, dass die Belgierinnen, zumindest dem Vernehmen nach, von den deutschen Besatzern ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt bekamen, damit sie doch noch zur Konferenz reisen konnten. Ob das allerdings eine offizielle behördliche Maßnahme oder eine Aktion einzelner Menschen war, ist mir leider nicht bekannt. Die offizielle Zahl von Teilnehmerinnen belief sich bei dieser Konferenz auf 1136. Die meisten davon Niederländerinnen. Die Zahlen einiger anderer Delegationen habe ich ja noch genannt. Zu erwähnen wäre auch noch eine recht starke schwedische Delegation. Schweden war neutral. Aus Frankreich nahm keine Frau teil. Und dann gab es natürlich noch die Besuchenden, die Gäste, die keine offiziell registrierten Teilnehmenden waren. Es wurden auch Tagestickets und Gästetickets verkauft. Die wurden nicht offiziell gezählt, weswegen in den Berichten der Frauen meistens eine Zahl von um die 1500 bis stellenweise um die 2000 gesprochen wird. Das ist aber sicherlich eine Zahl, die so ein bisschen über den Daumen gerechnet ist, und 2000 ist vielleicht tatsächlich auch ein bisschen hochgegriffen. Das Konferenzprogramm sah so aus, dass nach Willkommensworten durch die niederländischen Gastgeberinnen zunächst mal die Formalitäten erledigt wurden, die bei einer Sitzung so zu erledigen sind. Es wurden unter anderem die Dolmetscherin und die Schriftführerin benannt. Das finde ich jetzt ganz interessant. Diese Konferenz hatte nämlich drei Konferenzsprachen: Deutsch, Englisch und Französisch. Und alles, was gesagt wurde, wurde in die jeweils zwei anderen Sprachen gedolmetscht. Und zwar von Teilnehmerinnen selbst, die spezifisch dazu benannt worden waren. Das war ja eine Konferenz, die sich hauptsächlich an Frauen aus dem Bürgertum richtete. Und ich glaube, ich habe es irgendwo in einer Folge schon mal gesagt, wenn man damals auf der höheren Töchterschule eines lernte, dann waren das wahrscheinlich Fremdsprachen. Also viele der Frauen sprachen schon so mindestens zwei Fremdsprachen, waren auch konferenzerfahren und fungierten damit als Dolmetscherinnen. Kurze Anmerkung, Simultandolmetschen gab es damals noch nicht. Das stand ab den 1920er Jahren und steckte ab den 20er Jahren in den Kinderschuhen und wurde dann im großen Stil mit mehreren Sprachen gleichzeitig, also mehr als zwei, zum ersten Mal bei den Nürnberger Prozessen angewendet. Aber das nur ganz am Rande. Zwei der Dolmetscherinnen waren übrigens selbst Delegationsleiterinnen auch noch. Die Delegationen wurden jeweils von zwei Frauen geleitet. Für Deutschland waren das Anita Augsburg und Lida Gustava Heimann. Lida Gustava Heimann fungierte auch als Dolmetscherin, genauso wie Kathleen Courtney, die gemeinsam mit der Pazifistin, Frauenrechtlerin und Mathematikerin Crystal Macmillan die britische Delegation leitete. Ja, nach der Benennung von Dolmetscherinnen und Schriftführerinnen kam der Bericht des Resolutionenausschusses. Da gehe ich mal davon aus, dass da die Resolutionsentwürfe vorgestellt wurden. Und dann ging es los mit der inhaltlichen Diskussion. Die Konferenz tagte jeden Tag vormittags von 9.30 Uhr bis 13 Uhr. Nachmittags war frei oder gegebenenfalls auch Puffer für allfälliges Überziehen. Und abends gab es dann Diskussions- und Vortragsveranstaltungen, bei denen dann nicht nur in drei, sondern gleich in vier Sprachen gedolmetscht wurde. Da kam nämlich noch das Niederländische als die Sprache des Gastgeberlandes dazu. Gastgeberin Aletta Jacobs hielt am Abend nach dem ersten Konferenztag eine sehr, sehr bewegende Rede, wo sie auch eindeutig sagte, was ihrer Meinung nach dieser Kongress sein könnte, aber auch nicht sein könnte. Da sagte sie, sie hielt die Rede auf Englisch: obwohl unsere Bemühungen den gegenwärtigen Krieg sicherlich nicht abkürzen werden, besteht doch kein Zweifel, dass diese friedliche Versammlung von so vielen Nationen eine moralische Wirkung auf die kriegführenden Länder haben wird. Diejenigen von uns, die diesen Kongress einberufen haben, haben ihn allerdings nie einen Friedenskongress genannt, sondern einen internationalen Kongress von Frauen, die sich versammeln, um gegen den Krieg zu protestieren und um Schritte vorzuschlagen, die vielleicht dazu führen werden, dass Kriegführung irgendwann zu einer Unmöglichkeit wird. Ja, und wir wissen ja alle, was im Laufe des 20. Jahrhunderts aus diesem Optimismus oder dieser Zuversicht noch wurde. Aber ich finde, diese Passage verdeutlicht den Geist, in dem die Frauen damals zusammenkamen, sehr schön. Ja, am zweiten Abend sprach auch eine ganz bemerkenswerte Persönlichkeit, nämlich die ungarische Feministin, Pazifistin und später auch Diplomatin Rosika Schwimmer. Über die habe ich noch gar nichts erzählt, das sollte ich jetzt tatsächlich noch kurz nachholen. Die lohnt sich nämlich wirklich zu kennen. Rosika Schwimmer war 1877 geboren worden, die bekannteste Feministin ihres Landes. Hatte zuerst eine Ausbildung zur Buchhändlerin absolviert und hatte dann mit 20 Jahren einen Verein für weibliche Büroangestellte gegründet. Noch ein paar Jahre später, 1903, gründete sie einen Arbeiterinnenverein und gab die Zeitschrift des Ungarischen Frauenverbands heraus. Ihr großes Thema waren die Rechte von Müttern, insbesondere von ledigen Müttern und auch das Stimmrecht. Sie war 1913 maßgeblich an der Organisation des Stimmrechtskongresses in Budapest beteiligt, also der Vorläuferkongress dessen, was der Berliner Kongress hätte werden sollen, war zu Kriegsausbruch 1914 in London als Korrespondentin und konnte nicht aufgrund ihrer politischen Überzeugung und ihres Pazifismus nach Ungarn zurückkehren, fuhr deshalb in die USA. Von dort ging sie dann auf eine Vortragstournee durch verschiedene europäische Länder und nahm dann 1915 im April an diesem Kongress hier in Den Haag teil. Nach Ende des Ersten Weltkriegs wurde sie ganz kurzzeitig Botschafterin in der Schweiz, gilt damit als eine der ersten Diplomatinnen der Welt, noch vor Alexandra Kollontai, der die Ehre der ersten akkreditierten Diplomatin oft zugeschrieben wird. Aber Rosika Schwimmers Entsendung war nicht sehr lang, nachdem nämlich der autoritäre Miklós Horthy 1920 die Macht in Ungarn übernommen hatte, musste Rosika Schwimmer erneut ins Exil. Die ungarische Staatsbürgerschaft wurde ihr aberkannt, aber die USA, in die sie geflohen war, die wollten sie auch nicht einbürgern wegen ihrer pazifistischen Aktivitäten. Also das ist ganz paradox. Das ist eine Frau, die persönliche Termine mit Präsident Woodrow Wilson gehabt hatte, aber die USA wollten sie nicht einbürgern, nachdem sie staatenlos geworden war. Das heißt, bis zu ihrem Tod setzte Rosika Schwimmer sich ganz ohne Staatsbürgerschaft für den Frieden ein, starb im Jahr 1948, war kurz zuvor noch für den Friedensnobelpreis nominiert worden, aber wie gesagt, sie starb zu früh und posthum wird der Preis nicht verliehen und der Preis wurde 1948 dann gar nicht verliehen. Zum Abschluss der Konferenz sprach dann die große amerikanische Sozialreformerin Jane Addams, die auch als Kongresspräsidentin fungiert hatte. Aber vorher waren natürlich noch die Resolutionen des Kongresses verabschiedet worden, die während der 4 Tage intensiv debattiert worden waren. Es waren 20 an der Zahl. Die will ich euch jetzt nicht alle vortragen. Das Dokument hat insgesamt knapp 5 DIN A4 Seiten, wenn man so ausdruckt. Aber die wichtigsten fasse ich euch hier kurz zusammen. Da haben wir als Punkt 1 und 2 einen allgemeinen Protest gegen den Krieg und die Anerkennung des besonderen Leids von Frauen im Krieg. Damit verbunden ganz explizit auch die Ächtung von sexueller Gewalt und Vergewaltigung im Krieg. Das muss man sich mal vor Augen führen. Das war 1915, also vor insgesamt jetzt 107 Jahren, Punkt 2 der Resolution einer Frauenkonferenz. Und wenn wir das jetzt in Verbindung bringen mit einem kürzlich stattgehabten Austausch im Deutschen Bundestag, in dem der Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion 2022 immer noch meinte, diese feministische Außenpolitik belächeln zu müssen, dann ist das, würde ich sagen, doch sehr viel sagend. Die Antwort von Außenministerin Annalena Baerbock, die verlinke ich euch allen zum Nachschauen und auch zum Erstmalschauen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, in den Shownotes. Muss man wirklich gesehen haben. So, dann folgen in den Resolutionen Punkte zu einer Friedensordnung und Grundsätze für einen dauerhaften Frieden. Darunter eine Schiedsgerichtsbarkeit, internationale Schlichtung, Nichtanerkennung aller Gebiete, die durch Eroberung bzw. Annexion einem Land einverleibt werden, Dann die Forderung, dass Menschen, die in einem Gebiet leben, auch dazu befragt werden, wenn es Gebietsübertragungen gibt, dass jedes Volk ein Recht auf Demokratie und Autonomie hat. Dann gibt es die Forderung nach einer demokratisch kontrollierten Außenpolitik, nach einer dritten Haager Friedenskonferenz, also nach den von 1899 und 1907, allgemeine Abrüstung und eine Gesellschaft der Nationen, die als Forum zum Austausch zwischen Ländern kontinuierlich im Sinne des Friedens weiterzuentwickeln sei. Gefordert wird Abrüstung. Es wird Kritik geübt an den Profiten der Rüstungsindustrie als kriegstreibenden Mechanismus. Die Frauen fordern freien Handel. Und zwei noch ganz wichtige Punkte eher zum Schluss, die ich ja auch eingangs schon erwähnt habe. Politische Rechte einschließlich dem Wahlrecht für Frauen und Investitionen in Bildung als friedensfördernde Maßnahmen. Und dann wurde ganz zum Schluss als Punkt 20 beschlossen, diese Resolutionen im Rahmen von Delegationsreisen im Anschluss an die Konferenz in die Hauptstädte der neutralen und kriegführenden Länder zu tragen. Diese Abordnungen sollten dann dem neu gegründeten Internationalen Frauenausschuss für einen dauerhaften Frieden berichten. Und dieser Ausschuss, das war die direkte Vorläuferorganisation der heute noch existierenden Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, wo ihr übrigens diese Resolutionen in englischer Sprache noch finden könnt. Die Delegationen reisten dann nach Abschluss der Konferenz ziemlich umgehend los. Jane Addams und Aletta Jacobs, als wohl die zwei hochrangigsten Persönlichkeiten der Konferenz, reisten in die kriegführenden Länder. Am 19. Mai ging es nach Deutschland. Da sprachen die Frauen nicht nur mit Offiziellen, dem Außenminister zum Beispiel, sondern auch mit Vertreterinnen und Vertretern dessen, was wir heute Zivilgesellschaft nennen. Also zum Beispiel mit dem Bund Neues Vaterland und mit Journalisten, aber auch mit vielen Frauen, von denen die Frauen viele ja auch über ihre Frauenbewegungsnetzwerke persönlich kannten. Alice Hamilton, die die Delegation begleitete und darüber in dem Sammelbändchen von Jane Addams auch einen Bericht schrieb, die schrieb da etwas sehr Bemerkenswertes von einer Begegnung mit einer deutschen Frau aus ihrem Bekanntenkreis. Alice Hamilton war sich ja der Tatsache bewusst, dass die meisten Deutschen keine Nachrichten bekamen, außer denen, die die deutsche Presse, die ja zensiert war, ihnen präsentierte und eigentlich so gut wie keine Perspektive kannten, außer die Sichtweise, dass Deutschland von allen Seiten bedroht sei und alle Engländer darauf aus seien, Deutschland zu zerquetschen. Und Alice Hamilton hatte nun tagelang mit dieser Frau auch gesprochen, sie vermutlich auch ein bisschen bearbeitet und versucht, ihr andere Sichtweisen nahezulegen. Auch zum Beispiel, dass die Frauen in anderen Ländern oder die Menschen in anderen Ländern sich genauso bedroht fühlten. Und diese Frau sagte ihr dann, Sie müssen mir glauben, dass wir Deutschen der Auffassung sind, dass unser Vaterland ohne jede Provokation angegriffen wurde und dass unser Krieg ein reiner Selbstverteidigungskrieg sei. Das hatte man uns gesagt. Und ich beginne jetzt so langsam zu glauben, dass es vielleicht gar nicht stimmt. Aber Sie müssen uns tatsächlich glauben, dass wir aufrichtig dieser Überzeugung immer gewesen sind. Ja, das war der Deutschlandbesuch. Dann ging es nach Wien, also Österreich-Ungarn. Da trafen die Frauen den Außenminister und den Premierminister und wiederum die Zivilgesellschaft. Es ging dann noch weiter nach Budapest, nach Rom und nach Paris. Vor Paris hatten die Frauen sich so ein bisschen gefürchtet, weil ja keine Französinnen teilgenommen hatten an der Konferenz und einige sogar sehr scharf protestiert hatten. Und die Französinnen waren ja wirklich nicht angetan von der Idee und der Durchführung dieser Konferenz gewesen. Aber laut dem Bericht von Alice Hamilton lief das alles doch in einer sehr konstruktiven Atmosphäre ab. Und ja, man hat einander, sagen wir mal, die gegenseitigen Standpunkte klar gemacht und auch ein bisschen verständlich gemacht. Was für mich so zwischen den Zeilen vielleicht durchblicken lässt, dass es doch kein, ja, also dass es so ein bisschen Vorbehalte auf beiden Seiten oder gerade auf den Seiten der Französinnen noch gegeben hatte. Aber ich denke, das Wichtigste war, dass die Gesprächsfäden einfach offen bleiben konnten, auch wenn es in dieser Sache Differenzen gab. Und Alice Hamilton schrieb auch ganz ausdrücklich, die Bitterkeit, die wir dort empfunden haben, die war verständlich, auch wenn wir sie nicht teilen konnten. Der Krieg ist diesen Frauen eben sehr, sehr nahe. Ja, nach einem Treffen dann mit der belgischen Exilregierung ging es zurück nach England, wo man sich mit der anderen Delegation traf, die die nordischen Länder und Russland besucht hatte. Das war eine Delegation um Emily Green Balch, Rosika Schwimmer und Crystal MacMillan. Die trafen neben Offiziellen unter anderem in Schweden auch Selma Lagerlöf. Und fuhren dann auch nach Russland, das allerdings ohne die Ungarin Rosika Schwimmer, die als Angehörige einer feindlichen Nation nicht hätte einreisen dürfen. Zurück in England trafen sich die Frauen dann wieder und besprachen weitere Schritte, wie die eben angesprochene Gründung des Internationalen Frauenausschusses für einen dauerhaften Frieden, der dann zur Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit wurde. Alice Hamilton schrieb in ihrem Bericht, dass es zum Zeitpunkt des Abfassens des Berichts noch zu früh sei, zu sagen, was die Mission in diese verschiedenen Länder bewirkt habe. Außerdem seien viele der Gespräche vertraulich abgelaufen. Aber sie schrieb, dass es relativ formale Präsentationen der Resolutionen des Kongresses bei den jeweiligen Treffen gegeben hätte und dann es allerdings sich meistens auch entwickelt hatte, dass wirklich Gespräche geführt wurden mit den Offiziellen und die Frauen hatten tatsächlich auch den Eindruck, dass man sie ernst nahm. Und Alice Hamilton zieht daraus den Schluss, dass Frauen nie wieder glauben sollte, dass sie keine Verantwortung hätten, weil sie keine Macht hätten. Die öffentliche Meinung ist auch eine Macht. Und genau darauf hatten diese Delegationen auch abgezielt. Das waren ja durchaus auch Besuche, die in der Presse berichtet wurden und die auch in den Wochenschauen gezeigt wurden zum Beispiel. 21 Minister hatten die Frauen getroffen, 2 Präsidenten, einen König und den Papst. Und alles in allem beschließt Alice Hamilton den Bericht damit, dass sie sagt, alle bestätigten uns, dass ein Ausdruck von öffentlicher Meinung, der so kraftvoll vorgetragen sei, wie eben durch diese Konferenz der Frauen, wirklich auch einen Anspruch darauf hätte, in die Überlegungen auch der Offiziellen mit einzufließen. Lida Gustava Heimann, muss man sagen, kam zu einem etwas nüchterneren Schluss und wäre wahrscheinlich nicht Lida Gustava Heimann, wenn das nicht so gewesen wäre. Sie schrieb in ihren Memoiren auf Seite 132, überall interessierte man sich für ihre Mission, versicherte sie der wärmsten Sympathie, aber dabei blieb es. Einige der Männer mag das Neue gereizt haben, denn es war etwas Neues, dass Frauen von kriegführenden und neutralen Ländern sich einmütig zusammenfanden, von Land zu Land reisten, um von den Regierungen die sofortige Beendigung der Menschenschlechterei zu fordern und Vorschläge machten, um ein vernünftiges Zusammenleben der Völker zu ermöglichen. Als die abgesandten Frauen in Schweden waren, wurden an einem Tage im Lande 400 Versammlungen abgehalten, um die Regierung zum Handeln zu veranlassen. Einige Regierungen zeigten ernsten Willen, den Forderungen der Frauen näher zu treten. Heute fragen wir uns, wie war es möglich, dass diese Mission ohne jeden Erfolg blieb? Es war möglich, weil damals sowohl das Kapital wie das Militär das stärkste Interesse an der Fortsetzung des Krieges hatten. Was kümmerten sie sich darum, ob ganze Völker weiterhin geschlachtet wurden, wenn ihnen nur weiterhin materieller Gewinn bzw. militärischer Ruhm in Aussicht standen. Regierungen und selbst die demokratischsten der Welt, was haben sie zu sagen, wenn die Kriegsfurie ausgebrochen ist? Sie sind lächerliche, bedeutungslose Staffage, lediglich Marionetten des Kapitals und des Militarismus. Und dann, es waren eben nur Frauen, welche die Beendigung des Krieges und den Frieden garantierende politische Reformen verlangten. Frauen ohne Sinn und Verständnis für politische Imperative. Für das Militär sind die Frauen nur Geschlechtswesen, Gebärmaschinen für Kanonenfutter und Rekrutenproduzentinnen. Die Zivilregierungen hatten, selbst wenn sie guten Willens gewesen wären, keine Macht, die Forderungen der Frauen durchzusetzen. Zitat Ende. Die amerikanischen Frauen hatten nach ihrer Rückkehr in die USA sogar eine Audienz mit Präsident Woodrow Wilson. Trotzdem, wie Lida Gustava Heimann es gesagt hatte, passiert ist erstmal nichts. Im Januar 1918 legte Präsident Wilson dann sein sogenanntes 14-Punkte-Programm vor. Dieses 14-Punkte-Programm beinhaltete zahlreiche der Forderungen der Frauen. Friedensverträge, Räumung eroberter Gebiete, freie Schifffahrt, Abrüstung und ein Verband der Nationen. Was natürlich nicht drin stand, waren so Sachen wie Frauenwahlrecht, Bildung und Ächtung sexueller Gewalt. Jane Addams hatte zu diesem Zeitpunkt ein nochmaliges Gespräch mit Präsident Wilson gehabt und ihn nochmal auf die Resolution angesprochen. Und da erwähnt auch Lida Gustava Heimann in ihren Memoiren, dass Wilson durchaus zugegeben hatte, dass er die Resolution sehr, sehr gut kannte. Seite 134. Dass die Haager Beschlüsse der Frauen Wilson Anregung und Grundlage für seine 14 Punkte gaben, ist bekannt. Als nämlich Jane Addams vor Wilsons Reise nach Europa eine Unterredung mit ihm hatte und auf die Arbeit der Frauen im Haag hinweisen wollte, sagte Wilson, »Oh, über ihren Kongress im Haag bin ich unterrichtet« und zog gleichzeitig ein Exemplar der ihm damals von der Deputation des Kongresses überreichten Haager Beschlüsse aus seiner Tasche, welches merklich zerlesen und abgegriffen war und die offenbaren Spuren häufiger Benutzung aufwies. Zitat Ende. Ein Verweis auf die Frauenkonferenz enthalten die 14 Punkte freilich nicht. Ja, was bleibt vom Internationalen Frauenkongress? Ganz konkret bleibt die Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit, die ja immer noch existiert und in deren Rahmen Frauen sich weltweit für den Frieden einsetzen. Auch in Deutschland gibt es nach wie vor eine Sektion. Hat der Kongress konkret zu einer Beendigung des Krieges beigetragen? Nein, hat er nicht. Aber das war auch nie der Anspruch gewesen. Die Frauen wussten nur zu gut, dass sie dazu nicht die Macht hatten. Aber sie hatten die Macht, ein Zeichen zu setzen. Ein Zeichen der Menschlichkeit und des Versöhnungswillens. Ein Zeichen, dass es auch anders ging. Den Französinnen, das muss man ganz offen sagen, waren die Organisatorinnen mit dem Ansinnen auf die Füße getreten. Und das ist in der Tat ein Dilemma, dem sich der Pazifismus immer wieder stellen muss und dem die Frauen in Den Haag sich durch ihre Gespräche nach der Konferenz ja tatsächlich auch stellten. Wie wirken Aufrufe zu einem Schweigen der Waffen auf Menschen in einem Land, das gerade angegriffen wird und sich verteidigen will und muss? Da kann es vielleicht auch zynisch wirken, aus nicht betroffener Position eine Art vermittelnde Rolle beanspruchen zu wollen, wenn die eine Seite ihre Gründe hat, überhaupt keine Vermittlung zu wollen erstmal. Aber wie gesagt, die Frauen stellten sich der Debatte sowohl öffentlich, im Jus Suffragii zum Beispiel, als auch persönlich. Das Schlusswort zu dieser Folge, das überlasse ich vielleicht Jane Addams selbst. Sie schrieb in ihrem Bericht, »We have formulated our message and give it to the world to heed when it will, confident that at last the great court of international opinion will pass righteous judgment upon all human affairs.« Auf Deutsch, wir haben unsere Botschaft formuliert und der Welt überbracht, auf dass sie sie höre, wann sie es wünscht, In dem Vertrauen darauf, dass letzten Endes das Gericht der internationalen Meinung sein gerechtes Urteil über alles menschliches Handeln fällen wird. Und ich glaube, vor diesem Urteil brauchen Jane Addams, Aletta Jacobs, Rosika Schwimmer, Lida Gustava Heimann, Anita Augsburg, Crystal McMillan, Emily Green Balch und die vielen anderen Frauen in Den Haag sich wirklich nicht zu fürchten. Ja, das war der mittlerweile 20. Streifzug durch die Frauengeschichte mit den Frauen von damals. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über Feedback, Empfehlungen, Bewertungen und ich hoffe natürlich, dass wir uns in einem Monat wiederhören. Und bis dahin sage ich Tschüss und passt auf euch auf.